Also zuerst einmal ganz, ganz ein herzliches Guten Morgen natürlich auch von meiner Seite, alle die, die ich noch nicht begrüßen haben dürfen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und vor allem freue ich mich sehr, dass so viele Leute da sind. Ich habe wirklich schon eine Weile nicht mehr so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Es ist wirklich schön. In der Krami, ich bin am Schluss in der Krami und dort verteilt sich es wie verrückt. Wir sind 50 Leute, die wir dürfen haben im Saal, aber da sind alle wild verteilt und da ist es doch ein bisschen familiärer. Es ist schön da. Gut, dann würde ich doch sagen, wir fangen an mit der Predigt. Und meine Predigt, ich stelle um, natürlich auf Hochdeutsch, heißt Berge versetzen. Ich habe einen Leittext dazu geschrieben und zwar findet ihr den, wenn ihr das alles nachlesen möchtet, in Daniel Buch Kapitel 12 Vers 4. Und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Wenn ihr das hört, Berge versetzen, dann hätte ich eigentlich jetzt am liebsten von euch allen die Antwort, was ihr darunter eigentlich versteht. Wahrscheinlich käme dann vielleicht auch ganz schnell mal die Antwort, schön wär's ja, wenn ich es könnte. Dann wüsste ich doch wenigstens, dass ich genug Glauben habe. Meist haben wir ja ganz schnell den Text von Jesus im Kopf, wo er sagt, wenn ihr doch nur genug Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr eben Berge versetzen. Genug Glauben? Ist Glauben denn messbar? Beginnen wir am Anfang. Das Leben mit uns und um uns herum ist doch sehr komplex geworden, unruhig. Nichts ist mehr so wirklich felsenfest. Wir haben alle das Gefühl, dass alles sehr schnelllebig geworden ist und damit eben auch nicht mehr wirklich fassbar. Wir alle kennen Begriffe wie Stress und Ausgebranntsein. Die Anforderungen steigen, egal wohin man schaut. Zeit wird immer mehr zu einer echten Mangelware. Und wenn wir dann noch die Zeitungen aufschlagen, dann wird es uns eh ganz anders ums Herz. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere und die Welt scheint buchstäblich aus allen Fugen geraten zu sein. Nun, wo finden wir denn noch Halt? Ist da vielleicht jemand oder etwas, das Stabilität gibt? Oder auch einfach stabil bleibt? Gibt es etwas, was uns hilft, diese Zeit besser zu verstehen und einordnen zu können? Ja, zum Glück. Zum Glück hat Gott auch ihr Vorsorge getroffen. Zum Glück gibt es eben die sogenannten prophetischen Bücher der Bibel. Es sind wirklich wunderbare Bücher und für unsere Zeit unendlich wichtig. Sogar Ellen White wies immer wieder darauf hin, dass wir doch forschen sollten. Es werden noch viele Wahrheiten ausgegraben werden, vor allem im Bereich der Stiftshütte und dem darin dargestellten Erlösungsplan und wiederum damit verbunden der Offenbarung. Und Gott sei Dank sind wir heute wirklich einige Schritte weitergekommen. Das Forschen hat sich gelohnt. Und gerade im Acker der Offenbarung durften echte Perlen gehoben werden. Und je mehr dieser Perlen gefunden werden, desto mehr erschließt sich uns eine Fülle von Informationen über unsere Zeit. Satan ist ja auch nicht ganz untätig geblieben. Diese Täuschungen, die er vorbereitet, die sind echt raffiniert. Und wenn wir nicht, wie die sogenannten 10 Jungfrauen im Gleichnis, uns mit Öl ausrüsten, so stehen wir wahrscheinlich in ziemlich großer Gefahr, am Schluss den Bräutigam zu verpassen. Wenn ihr es nachlesen möchtet, dieses Gleichnis, ihr findet es in Matthäus 25 ab Vers 1. Nun, dieses Gleichnis sagt uns, dass die klugen Bräute vorgesorgt und sich mit Öl, sprich Heiligem Geist, vor der Zeit hatten versorgen lassen. Die anderen wollten noch ganz schnell einkaufen gehen, aber Das ging nicht mehr. Es ist zu spät. In Offenbarung 13, Vers 17, da stehen die berühmten Verse, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, eine kleine Zwischenfrage. Geht es wohl bei dieser Art Kaufen und Verkaufen wirklich nur darum, ob ich in der Migro noch Milch und Brot einkaufen kann? Ich lasse das mal so stehen, das wäre eine Predigt für sich. Wir gehen zurück. Zu spät. Wir sind am Ziel vorbeigeraten, weil wir uns eben nicht vor der Zeit mit diesem Heiligen Geist hatten füllen lassen. Vielleicht haben wir trotz aller Warnlampen, die ja immer wieder mal aufleuchten, wir aber vielleicht ganz geflissentlich gerne übersehen möchten, keine Zeit dafür hatten, uns auch noch mit der Bibel zu beschäftigen. Wie oft ertappe ich mich doch selber dabei, dass ich mir für alles Zeit genommen habe, aber nicht für meine Beziehung mit dem Himmel. Satan setzt doch auch wirklich alles daran, uns von diesem Buch der Bücher fernzuhalten. Er weiß logischerweise auch, warum. Er weiß, wenn wir es gründlich studieren, dann hat er einiges mehr zu tun. Das heißt, es wird für ihn praktisch unmöglich, uns von Christus wegzubringen. Und für ihn natürlich ein absolut gefährliches Buch, da drin genau alle seine Schandtaten eben aufgelistet sind und zu seinem Pech auch aufgedeckt werden. Nun, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Daniel und Offenbarung. Seit 10, 15 Jahren wirklich intensiv. Diese Bücher haben meinen Mann und mich damals in die Gemeinde gebracht. Und ich habe in diesen ganzen folgenden Jahren gemerkt, dass keine einzige Stunde, die ich damit zugebracht habe, langweilig war oder mir nichts gebracht hätte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Male ich diese Bücher gelesen habe. Ich weiß eigentlich nur, dass ich für jede Bibelstunde, die ich heute geben darf, für mich selber am meisten profitiert habe. Immer neue Zusammenhänge sind mir klar geworden. Immer neue Lichtblicke sind entstanden. Und immer mehr habe ich von dieser unglaublich großen Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen erkennen können. Dieser allmächtige und gewaltige Gott, er liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er vor Beginn der ganzen Menschheitsgeschichte bereits den Rettungsplan entworfen hat. Und er wirklich keinen einzigen Weg ausgelassen hat, seine Gemeinde, seine Braut an sich zu ziehen und sie endlich gut nach Hause zu bringen. Ich denke mir oft, wieso tut er sich das bloß an? Wir Menschen sind doch so unglaublich stur und eingebildet, dass wir meinen, es gehe auch ohne ihn. Es ist wirklich nur mit einer übergroßen Liebe zu erklären, wie er eben von sich selber sagt, er sei die Liebe in Person. Jeder andere hätte schon längst die Flinte ins Korn geworfen und sich gesagt, sollen sie doch machen, was sie wollen. Er nicht. Und das Beste, er hat alles vorausgesehen und er ließ es auch noch aufschreiben. Und zwar in sein Testament. Genau dafür ist er gestorben und wenn wir wollen, sind wir seine Erben. Eigentlich ist es ja komisch. Wenn jemand gestorben ist, so warten die Erben ja meistens ganz ungeduldig darauf, dass das Testament eröffnet wird. Und was oder wie viel denn der Verstorbene hinterlassen hat? Sind wir heute als Jesu Erben immer noch so ungeduldig? Dies nur als kleiner Einschub. Nun, wieso aber hat Jesus alles aufschreiben lassen? Eben, damit wir erkennen und wissen, in welchem Zustand die Welt und die Gemeinde, sprich seine Braut, kurz vor seiner Wiederkunft sich befinden. Aber auch, dass er sie nicht im Stich lässt, sondern dass er alles vorbereitet hat, für die sichere Rettung aus diesem ganzen Chaos. Nun, was sagt er der letzten Gemeinde? Offenbarung 3, Vers 16. Zuerst liest er uns ganz gehörig die Leviten, oder? Arm seid ihr, blind, bloß. Aber er zeigt auch gerade das Gegenmittel dafür. Gegen die Armut bietet er in Feuer geläutertes Gold zum Kauf an. Gegen die Blindheit Augensalbe und gegen die Blöße das weiße Kleid. Und wo sollen wir das bloß einkaufen? Beim himmlischen Kaufmann. Aufgepasst, es gibt auch noch einen anderen Kaufmann, der seine Ware genauso anbietet, täuschend ähnlich, aber falsch. Und damit wir eben auf diesen nicht hereinfallen, verkauft er uns, laut diesen Versen, Erkenntnis, Augensalbe, die wir eben im letzten dieser Bücher der Bibel finden können und auch werden. Und wie gesagt, dieses Buch ist tatsächlich alles andere als langweilig. Jesus ist einfach genial. Er weiß, wie er seine Kinder am Buch halten kann, wie er sie an der Sache halten kann. Die prophetischen Bücher der Bibel sind voller Rätsel. Aber wenn man mal den Schlüssel dazu gefunden hat, ich garantiere euch, man kann fast nicht mehr aufhören, diese Rätsel entziffern zu wollen. Nun, eines dieser Rätsel möchte ich heute Morgen mit euch zusammen auflösen, damit ihr eine Idee davon bekommt, um was es sich hier eben handeln könnte. Und dazu ziehe ich eben diese gewissen Berge in der Bibel etwas näher heran. Bestimmt habt ihr auch schon darüber gelesen. Es gibt ja so ganz verschiedene Hügel und Berge in der Bibel. Ich wünschte mir manchmal, die könnten sprechen. Die haben vieles zu erzählen, was sich denn auf ihnen alles ganz real natürlich abgespielt hat. Darf ich euch jetzt einfach fragen, welche Berge euch ganz spontan in den Sinn kommen, wenn ihr Berge in der Bibel hört? Bitte äußert euch einfach, ganz ungeniert. Welche Berge kommen euch in den Sinn? Horeb, genau. Ararat, Sinai, noch andere, das sind so die Hauptberge wahrscheinlich, die man kennt. So. Es gibt noch einige andere, ich denke an Moria, Karmel, Golgatha. Es sind absolut reale Berge in der Bibel, wo sich ganz wichtige Ereignisse also abgespielt haben. Heute Morgen aber möchte ich mit euch den größten oder höchsten Berg der Bibel etwas näher anschauen, nämlich den Berg Zion. Richtig, an Metern ist er ganz bestimmt nicht der größte. Er ist gerade mal 765 Meter hoch. Ich war vor einigen Jahren selbst in Israel und in Jerusalem natürlich und war, ganz ehrlich, ziemlich enttäuscht von diesem Hügelchen. Der reale Berg Zion ist, wie ihr da seht, alles andere als speziell schön oder schon gar nicht hoch. Es gibt so einige Berge rundherum, die ihn bei weitem überragen. Die Höhe zeichnet ihn also nicht als etwas ganz Besonderes aus und schön, naja, ganz ehrlich gesagt, gefällt mir der Uetliberg in Zürich schon fast besser. Aber wie kommt denn David bloß dazu, in Psalm 48 zu jubeln? Schön erhebt sich der Berg Zion. Die ganze Erde freut sich an seinem Anblick. Der Berg Zion ist der heilige Berg. Dort steht die Stadt des großen Königs. Nun, wer die Stadt darauf ist, das wisst ihr bestimmt alle. Es kann natürlich nur Jerusalem sein. Suchen wir aber weiter in der Bibel. Warum sagt denn eben dieser David, es ist der heilige Berg? Wir finden viele Texte. Ich habe einfach einige herausgepickt. Joel 3, Vers 5. Es wird geschehen, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen hat. Micha 4. Ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Wir gehen weiter, Offenbarung 14. Ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Offenbarung 21 noch. Er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Nun, aus diesen Texten lässt sich ja relativ einfach herauslesen, was Gott mit diesem Berg Zion eigentlich zeigen will. Hier ist seine Wohnung und hierher möchte er uns alle holen, eben endlich nach Hause zu sich. Wie sagt er doch, hier habe ich euch Wohnungen bereitet, und genau darum wiederum sieht Johannes in der Offenbarung eben die 144.000 auf dem Berg Zion stehen, direkt bei Gott, auf seinem heiligen Berg. Wir haben noch weitere interessante Texte über diesen Zion. Auch diese möchte ich gerne mit euch lesen. Psalm 99. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Jesaja 33. Der Herr ist erhaben und er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Jesaja 46. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Psalm 36 noch. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Hier wird etwas ganz Entscheidendes ausgesagt. Die Gerechtigkeit Gottes, die steht da wie ein Berg. Da, wo Gott wohnt, also in Zion, ist die Gerechtigkeit oder anders gesagt, die Wahrheit zu Hause. Hier wohnt das Heil, unser Licht. Lüge und Finsternis haben hier absolut keinen Zugang mehr. Der Berg Gottes steht also für die wahre Lehre, für die Gerechtigkeit, die nur Gott eben geben kann. Wenn wir jetzt noch zwei, drei Texte lesen, versucht doch mal statt Berg Wahrheit oder die Lehre der Wahrheit einzusetzen. Wir nehmen Jesaja 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg oder eben jetzt die Wahrheit, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle anderen Berge ringsherum. Eigentlich wissen wir es doch. Am Ende der Zeit wird Gott und seine Gerechtigkeit siegen. Seine Wahrheit, sein Berg wird jede menschliche Wahrheit oder anders gesagt, alle von Menschen ausgedachten Hügel und Berge oder menschliche Lügengebäude überragen. Ein weiterer interessanter Text aus Psalm 125. Die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Ist das nicht wieder eine wunderbare Zusage für genau die letzte Zeit? Jetzt möchte ich mit euch aber noch einen Ausflug ins Buch Daniel machen. Da kommt nämlich ja auch so ein Berg vor. Und zwar in Daniel 2, 44 und 45. Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen, zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Habt ihr euch schon gefragt, was das denn für ein Berg sein soll? Da löst sich ein Stein nicht von Menschenhand. Könnte es sich dabei eventuell um unseren Berg Zion handeln? Und der Stein, der zu einem ganzen Reich wird, dass er die ganze Erde ausfüllt, dementsprechend Jesus, seine Gerechtigkeit und Wahrheit, vor der die ganze Erde mit ihren Falschbergen verschwinden muss? In diesem Zusammenhang ist es dann ganz spannend, wenn man diese uns so wohl bekannte Statue der Weltreiche mal etwas genauer anschaut. Stellen wir uns doch diese Szene mal ganz real vor. Was passiert hier? Ein Stein rollt zu den Füßen, so wird es gesagt, dieser Statue. Nun kippt diese aber nicht einfach um auf ihr Gesicht, von mir aus auch auf ihr Hinterteil, was ja eigentlich logisch wäre, sondern was steht da? Daniel 2, Vers 35, nehmen wir dazu. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Komisch, oder? Dieser eine Stein zermalmt alle Materialien und der Wind zerstreut sie, dass man sie nicht mehr finden kann. Macht das Sinn? Nicht wirklich, oder? Ihr seid nämlich bestimmt mit mir einverstanden, dass die Weltreiche, wie sie da dargestellt werden, ihr kennt ja wahrscheinlich Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das heutige Europa, das existiert noch, aber alle anderen Weltreiche, wo sind die? Wie ist es denn möglich, dass alle diese Weltreiche durch den besagten Stein am Schluss der Zeit doch zerstört werden können? Was ist hier des Rätsels Lösung? Nun, vielleicht stehen auch die Winde als Symbol für etwas. Es ist der Wind, der diese Weltreiche am Schluss buchstäblich verweht. In jedem dieser Weltreiche sind logischerweise Ideen geboren worden, Geistesströmungen, menschliche Ideen, Ideologien, heidnisch geprägte Lehren. Schauen wir genauer hin. Was könnten wir denn aus diesen Weltreichen, wenn sie am Schluss jetzt verweht werden, was können wir aus diesen Weltreichen bis auf heute bei uns noch finden? Jetzt ist etwas Weltgeschichte gefragt. Vielleicht hat der eine oder andere aufgepasst im Geschichtsunterricht. Was denkt ihr zum Beispiel, was könnten wir bis auf heute aus dem alten Babylon an Ideen noch heute finden? Denkt mal kurz nach und sagt es einfach, was euch durch den Kopf geht. Ja, so halb halb. Was gibt's noch aber aus Babylon? Gesetze? Noch weitere Ideen? Was für Ideen? Was für Ideologien? Denkt an den Nebukadnezar. Er war der Gründer des ersten Weltreiches. Das heißt, dieser ganze imperialistische Gedanke. Kennen wir heute den noch oder nicht? Ich glaube. Da können wir einige dieser Pseudo-Herrscher ganz schnell aufzählen, oder? So eine Weltmachtsidee, die ist immer noch in unseren Köpfen. Was haben wir noch? Die ganze Astronomie zum Beispiel, begründet aus dem alten Babylon. Kennen wir. Astrologie, genauso. Kennen wir. Das nächste Weltreich, Medo-Persien, Was hat sich bis heute aus Medo-Persien erhalten an Ideen? Was denkt ihr? Denkt an Daniel. Das Gesetz der Meder und Perser, das unfehlbar ist. Finden wir das heute noch irgendwo? Diese Unfehlbarkeit? Nein. Doch. Ich war 30 Jahre katholisch und ich sage euch, dieser Unfehlbarkeitsgedanke, das ist das Rückgrat dieser römisch-katholischen Ideologie. Die Unfehlbarkeit. Ein Gesetz, das er erlässt, das kann nicht mehr umgeworfen werden. Aber wir haben noch andere Sachen. Wir haben auch den ganzen Mystizismus, der Wunderglaube. Der hat eigentlich in Medo-Persien seinen Ursprung genommen. Das nächste Weltreich, das kennen wir vielleicht schon eher, Griechenland. Was kennen wir noch von den alten Griechen? Genau. Platons Idee. Daraus wiederum entsteht die unsterbliche Seele. Ganz klar. Der ganze Hellenismus, die griechische Götterwelt, die wurde ja dann unbesehen in Rom aufgenommen. Bekamen einfach einen neuen Namen, einen lateinischen. Aber eigentlich ist die Idee, kommt alles aus dem hellenistischen, griechischen Gedanken. Ich möchte jetzt da gar nicht weiter drauf eingehen, aber ihr wisst ganz genau, diese heiligen Figuren, diese Götterfiguren finden wir doch auch heute noch irgendwo. Rom, was haben wir bis heute aus Rom? Denkt an Jura. Was studiert ein Jurastudent? Recht. Und welches Recht? Römisches Recht. Ganz klar. Das hat sich erhalten aus diesem aus dieser Weltmacht. Genauso die ganzen militärischen Ordnungen, wie wir heute aufgestellt sind, ja sogar in den Kirchen aufgestellt sind. Das ist alles aus Rom erhalten geblieben. Pantheismus, Gott in allem, kommt alles aus Rom. Es gibt also tatsächlich aus diesen längst vergangenen reichen Ideen, die sich bis heute sehr gut erhalten haben. Der Wind aber, gehen wir zurück dazu, steht also in der hebräischen Sprache auch für Geist oder Geistesströmung. Wir haben hier auch die Bibeltexte dazu. Johannes 3 sagt, der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Jeremia 51. So spricht der Herr, siehe, ich erwecke einen verderbenbringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Oder jetzt wird es ganz deutlich für uns, Epheser 4. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Am Ende dieser Welt wird der Stein, den die Bauleute bekanntlich ja verworfen haben, laut 1. Petrus, diese falschen Winde wegfegen. Alle falschen Lügenlehren werden mit dem Erscheinen Christi vom wahren Berg Zion her ein Ende haben. Auch Römer 9, 33 sagt zum Symbol Stein, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Jesaja 28 wiederholt es, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Auch die folgenden Texte möchte ich euch nicht ganz vorenthalten. Wenn ich mir die nämlich real vorstelle, dann kann ich mir doch ein gewisses Lächeln nicht ganz verkneifen. Da steht zum Beispiel im Psalm 98, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich. Die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe. Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch nie fröhliche Berge gesehen und schon gar keine hüpfenden. Wir haben also ganz klar feststellen können, dass Berge Wind, Stein, symbolhafte Bedeutung haben können. Und aus diesem Blickwinkel wiederum kann ich jetzt tatsächlich von mir behaupten, dass ich schon Berge versetzt habe. Dazu eine ganz kleine Geschichte. Wir wohnen in Meerenschwand. Das ist auch im schönen Aargau. Und wir sehen jeden Morgen direkt vor unserem Haus diese wunderschöne Bergkette. Mittendrin die Rigi. Nebenan die Mieten. An schönen Tagen sehe ich sogar meinen heißgeliebten Sentis. Nun, meine Nichte, die wohnt in Goldau, direkt unterhalb dieser Rigi. Und sie jammert dann immer mal wieder, dass dieser für mich so wunderschöne, erhabene Berg ihr ständig vor der Sonne stehe. Auch sie ist Adventistin und sie zitiert immer mal wieder gern den folgenden Text. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könntet ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin und so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Hat sie wirklich zu wenig Glauben? Sonst hätte sie doch diese Riege schon mit Leichtigkeit versetzt. Oder etwa nicht. Und ich wahrscheinlich wäre dann hingegangen und hätte sie umplatziert und vielleicht mit dem Sentis ausgetauscht, weil ich ab und zu etwas Heimweh nach dem Rheintal habe. Nichts von alledem ist wahrscheinlich je passiert. Ich weiß auch von keiner einzigen Landkarte, die hätte umgezeichnet werden müssen, weil jemand durch Glauben einen Berg versetzt hätte. Und doch behaupte ich von mir, ich hätte schon Berge versetzt. Wie das? Nun, ich habe schon etwas angetönt. Wenn ich an meine ursprüngliche Religion denke und sie als Lehre, besser gesagt eben als Berg symbolisiere, dann habe ich doch tatsächlich größere und kleinere Berge durch meinen neuen Glauben an die wahre Lehre von diesem großen Berg Zion versetzen können. Dort, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Genauso müssen wir die Symbole einordnen. Wenn es die eine, echte, biblische Wahrheit als Berg Zion symbolisiert gibt, dann wird es auch unweigerlich Gegenberge geben. Falsche Berge, falsche Ideologien, Lügenberge. Macht das jetzt nicht viel mehr Sinn? Dann bekommen nämlich auch die Berge, die Lukas im 23. Kapitel erwähnt, einen ganz neuen Inhalt. Lesen wir doch. Lukas 23. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Es gibt sogar im Alten Testament eine ganz verwandte Stelle in Hosea 10. Die Höhen zu Abend sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte. Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns und ihr Hügel fallt über uns. Nun, dieser Text, ich denke, das kennt ihr, erinnert stark an das sechste Siegel der Offenbarung, wo es heißt, der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, Sklaven, Freien, sie verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag des Zorns. Und wer kann bestehen? Keine Angst. Ich werde mich hüten, diese Texte heute Morgen mit euch alle zu entziffern. Die stecken voller Symbole. Aber überlegt vielleicht mal in einer ganz ruhigen Minute, ob die Berge, die Offenbarung vielleicht schon etwas besser kennen, da kommt in Offenbarung 17 die Hure vor und die sitzt auf 7 Bergen. Sind das jetzt nach diesen Worten, die ich mit euch geteilt habe, sind das wirklich die 7 realen Hügel Roms? Interessanterweise ist für alle ganz klar, dass die Hure ein Symbol sein muss, wenn sie denn wirklich auf 7 Bergen sitzen soll. Das geht nicht anders. Ein Symbol sitzt auf einer Realität. Ist das schlüssig? Aber auch das muss ich der Zeit halber einfach mal so stehen lassen. Zum Abschluss nun möchte ich gerne nochmals auf den einzig wahren Berg Zion hinweisen und mit Jesaja 2, Vers 3 diese Stunde auch schließen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Amen.